Aloha beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite dich auf deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in deinen Geist, dein Herz und dein Leben zu bringen, weil Glücklichsein kein Zufall ist. Nimm mir alles, aber nicht meine Depression. Du findest diesen Satz verrückt? Dann geht's dir wie mir. Aber tatsächlich halten viele Menschen an ihrer Depression fest. Zeit, sich heute mal mit diesem heiklen Sachverhalt zu beschäftigen, den sich kaum jemand offen anzusprechen traut. Willkommen in einer neuen Folge von Mit den Augen der Achtsamkeit. Ich bin Doris Kirch und seit ich mein Online-Depressionsprogramm Stärker als du glaubst auf den Markt gebracht habe, mache ich eine erstaunliche Erfahrung. Viele Menschen, die unter einer Depression leiden, halten in gewisser Weise an ihrer Depression fest. Fast so, als könnten oder wollten sie nicht wirklich loslassen. Ein spannendes Phänomen, oder? In dieser Podcast-Folge möchte ich der Sache mal auf den Grund gehen und ergründen, was hinter diesem Festhalten steckt, wie es gelockert werden kann und wie die Achtsamkeitspraxis dabei unterstützen kann. Auf den ersten Blick scheint es widersprüchlich, dass jemand an einer leiderzeugenden Depression festhält. Denn schließlich sehnt sich doch jeder nach Leichtigkeit, Lebensfreude und nach Frieden im Geist, oder? Und doch scheint ein Teil von uns manchmal etwas anderes zu tun. Er hält am Alten fest, selbst wenn es weh tut oder wenn es überhaupt nicht sinnvoll ist. In dieser Folge werde ich darüber reden, warum das so ist. Und zwar ohne Urteil, ohne Pathologisierung, sondern in einem liebevollen, klaren Blick aus der Perspektive der Achtsamkeit bzw. der buddhistischen Psychologie. Ja, verrückt, oder? Nimm mir alles, aber nicht meine Depression. In den letzten Monaten habe ich erstaunt festgestellt, wie viele Menschen mit Depressionen an ihrer diagnostizierten Erkrankung festhalten. Und das hat mit einer völlig unbeabsichtigten Testreihe begonnen. Nachdem ich mein achtsamkeitsbasiertes Online-Depressionsprogramm Stärker als du glaubst auf den Markt gebracht hatte. In unserem Land sind Depressionen ja extrem stark verbreitet. Und so habe ich natürlich auch in meinem privaten oder beruflichen Umfeld etliche Menschen, die davon betroffen sind, mehr oder weniger stark. Eine dieser Personen war schon wegen Depressionen in einer Klinik. Und sie hat sogar ein Familienmitglied durch Depression verloren. Eine andere Person bekundet schon ihr Leben lang, und das sind immerhin ungefähr 40 Jahre, wegen Depression in Behandlung zu sein. Und dann ist da noch jemand, dessen Glas grundsätzlich eher halb leer als halb voll ist und der zu dauerhaftem Trübsinn neigt, weshalb er seinen Alltag eher schlecht als recht bewältigt kriegt. Das sind nur drei Beispiele, nur um das mal zu illustrieren. Ich habe also diesen betroffenen Personen in meinem Umfeld das Programm vorgestellt und jeder Einzelne war hellauf begeistert. Ja, nach so etwas habe er oder sie schon immer gesucht. Systematisch eine andere Art zu denken zu entwickeln. Und dann noch durch Achtsamkeit. Zu Hause und im eigenen Tempo. Und nicht nur sowas wie ein kurzer Kurs, sondern eine langfristige Begleitung. Sogar mit regelmäßigen Live-Treffen auf Zoom, um persönliche Erfahrungen zu teilen und Fragen beantwortet zu bekommen. All diese Personen bekamen von mir aus verschiedenen Gründen einen kostenlosen Zugang für das Programm geschenkt. So, und nun rate, was passierte. Genau, nicht viel. Einige haben sich gar nicht erst eingeloggt. Andere haben mal reingeschaut, sind die Sache dann aber gar nicht erst angegangen. Ein enttäuschtes Feedback war, ich dachte, da gäbe es mehr zu lesen. Lesen hat noch niemanden von einer Depression befreit. Aber die Person hat ihren großen Zeh ins Wasser getaucht, hat ernüchtert festgestellt, dass es nicht warm ist und hat ihn sofort wieder rausgezogen. Bei einer anderen Person war das ähnlich. Nennen wir sie mal Gabi. Mit Gabi konnte ich offen darüber reden, warum sie sich nicht auf das Programm Stärker als du glaubst eingelassen hat. Frappierend offen gab sie zu, ich war erschreckt, weil mir klar wurde, wow, das könnte etwas sein, was mir wirklich aus der Depression hilft. Gabi bezeichnete es als mögliches Öffnen einer Pandora-Büchse. Sie drückte es folgendermaßen aus. Ich weiß nicht, was in dieser Büchse ist und was das mit mir macht, wenn ich mich darauf einlasse. Und ob ich die Büchse jemals wieder zukriege, wenn ich das möchte. Ich habe ihr aufmerksam zugehört und dabei wurde mir klar, dass es nicht nur um ein wirksames Programm gegen dauerhafte Niedergeschlagenheit, Traurigkeit oder Depressionsneigung geht. Es geht auch darum, im Vorfeld über die Ängste zu reden, sich überhaupt auf einen Heilungsweg einzulassen. Denn tatsächlich gibt es in der menschlichen Psyche unbewusste Hürden, die selbst die besten und entschlossensten Heilungsabsichten untergraben können. Wenn das bei dir vielleicht auch so ist, dann habe ich diese Podcast-Folge für dich gemacht. Vielleicht leidest du aber auch unter Depressionen und es war dir bislang noch gar nicht bewusst, dass ein Teil von dir unbemerkt deine Heilungsbemühungen sabotiert. Dann könnte diese Podcast-Folge ebenfalls ein Gewinn für dich sein. Und sie ist auch hilfreich für dich, wenn du selbst gar nicht von Depressionen betroffen bist, aber im nahen Umfeld eine Person hast, bei der du ein Festhalten an Depressionen bemerkst. Dann hilft diese Folge dir, mitfühlender zu werden, weil du die hinter diesem scheinbar seltsamen Verhalten stehende Psychodynamik verstehst. Und du kannst den Betroffenen besser begleiten und hilfreicher unterstützen. Bevor ich weiterrede, lass mich noch kurz etwas klären. Depression ist in der Psychologie und Psychotherapie ein enorm weites und enorm komplexes Feld. Depressionen können ganz verschiedene Ursachen haben. Eine Depression kann zum Beispiel als Begleiterscheinung einer körperlichen oder einer anderen psychischen Erkrankung auftauchen. Oder als Nebenwirkung von Medikamenten, durch traumatische Erlebnisse, durch Neurotransmitterstörungen im Gehirn, durch ein Schädelhirntrauma und vieles mehr. In den über 20 Jahren, in denen ich mit Menschen zu tun habe, die unter Depressionen leiden, lagen solche Ursachen aber nur vereinzelt vor. Bei den meisten Betroffenen lagen die Wurzeln schlicht in einem dysfunktionalen Mindset, also in einer wenig hilfreichen Art zu denken und in einem damit zusammenhängenden verzerrten Selbst-, Fremd- und Weltbild. Ich beziehe mich also bei dem, was ich in dieser Podcast-Folge sage, auf Personen, bei denen das der Fall ist. In der Psychologie gilt das als leichte Form der Depression. Liegt der Fall bei dir schwerer oder hast du vielleicht sogar Suizidgedanken, dann such dir bitte unbedingt professionelle therapeutische Hilfe. In den Shownotes findest du einen Link, wohin du dich gegebenenfalls wenden kannst. Auf keinen Fall möchte ich hier irgendetwas verniedlichen. Okay, festhalten an der Depression. Das klingt wie eine Absicht. Aber niemand hält absichtlich an seiner Depression fest. Das scheinbare Nicht-Wollen ist oft eher ein Nicht-Können. Denn unsere Psyche ist kein logisches System. Sie ist ein Schutzsystem. Und jedes Schutzsystem folgt einer einfachen Logik. Vertrautes ist sicherer als Unbekanntes. Selbst Leid kann sich vertraut anfühlen und dadurch scheinbar sicher. So kann die Depression zu einer Art Schutzdecke werden. Schwer, aber warm. Und solange wir uns unter ihr sicherer fühlen als in der Kälte des Unbekannten, behalten wir sie, auch wenn wir darunter kaum noch Luft kriegen. Diese Schutzstrategie, das ist eine kluge Strategie. Unsere Psyche möchte uns vor etwas bewahren, das uns nicht gut tun könnte. Allerdings kann diese Strategie auch jegliche Form von heilsamer Veränderung verhindern. Das tut sie allerdings nur, solange dieser psychische Schutzprozess unbewusst und damit sich selbst überlassen bleibt. Also diese Hürde haben wir an der Stelle schon mal genommen, denn jetzt weißt du, dass ein Teil von dir Veränderungen, naja, sagen wir mal, nicht gerade besonders offen gegenübersteht. Etwas drastisch ausgedrückt, der Feind hat einen Namen. Damit ist er schon mal besser handhabbar. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Bereits diese Erkenntnis der Hintergründe des Festhaltens an der Depression kann schon viel verändern. Sie verwandelt zum Beispiel das "Ich will nicht gesund werden" in Verständnis. Ein Teil von mir versucht, mich zu schützen, nur auf eine Weise, die mir nicht gut tut. Und das Wissen über diesen Schutzmechanismus hat noch einen weiteren wichtigen Effekt. Du weißt jetzt, es ist nicht deine Schuld. Weil die Tendenz zum Festhalten an der Depression aus einem unbewussten innerpsychischen Programm gespeist wird. Das sind Prozesse, die sozusagen unter dem Radar laufen. Oder sagen wir besser, bislang liefen sie unter dem Radar. Denn mit diesem Podcast richten wir den Fokus darauf und bringen sie ans Licht. Das ist wie ein Scheinwerfer, den wir auf das Geschehen richten. Bevor wir uns mit den Möglichkeiten befassen, wie du diese inneren Hürden mit Hilfe der Achtsamkeitspraxis überwinden kannst, möchte ich dich erstmal vertraut mit ihren verschiedenen Aspekten machen. Denn je vertrauter wir mit etwas sind, desto weniger Angst haben wir davor. Ja, das ist tatsächlich so. Die meiste Angst haben wir vor dem Unbekannten, vor dem, was wir nicht kennen. Deshalb ist es gut, wenn du mehr über die Angst vor Veränderung und über das Loslassen im Depressionsgeschehen weißt. Wenn du weißt, was geschieht und warum es geschieht, dann kannst du auch damit umgehen. In der Fachsprache nennt man das eine Erhöhung der Selbstwirksamkeit. Was also hält in der Depression gefangen? Es ist zunächst mal die Vertrautheit bzw. Gewohnheit. Depressionen begleiten Menschen ja oft über viele Jahre. Sie strukturieren den Alltag, sie bestimmen, wie man über sich denkt und manchmal auch, wie andere mit einem umgehen. Wie alles Gewohnte fühlt sich auch die Depression für uns vorhersehbar an. Da haben wir wieder das, was ich eben schon sagte, was uns vertraut ist, vor dem haben wir keine Angst. Alles Gewohnte scheint für uns vorhersehbar und damit vermeintlich sicher. Das gilt auch für Leid. Also wenn wir immer auf eine bestimmte Weise denken und handeln, dann haben wir eine gewisse Vorstellung davon, was am Ende dabei rauskommt. Nehmen wir mal ein Beispiel, das vielen Menschen mit Depressionen nicht gerade unbekannt ist, das Problem mit der ungeöffneten Post. Wenn wir Behördenbriefe nicht öffnen, sondern sie stattdessen ungelesen in einer Schublade verschwinden lassen, dann läuft in unserem Geist Folgendes ab. Wir sehen, oh, ein Brief vom Amt. Und augenblicklich spüren wir Unbehagen. Das triggert sofort unser inneres Überlebensprogramm und der Geist versucht, und das ist sein Automatismus, uns so schnell wie möglich von dem Unbehagen zu befreien. So kommt er auf die Idee, den Brief in der Schublade verschwinden zu lassen. Dann ist er weg. Und unser Unbehagen auch. Prima, denkt unser Geist. Das hat ja gut funktioniert. Und beim nächsten Brief erinnert er sich an die funktionierende, tolle Strategie und wiederholt sie. Und wieder bestätigt sich, dass diese Vorgehensweise prima funktioniert. Und schwupps, ist ein neuer Verhaltensmechanismus geboren. Darüber nachdenken müssen wir später nicht mehr. Denn wenn eine bestimmte Handlung oft genug wiederholt wird, macht das Gehirn einen Automatismus daraus. Also in vergleichbaren Situationen setzt es die erlernten Abläufe automatisch in Gang. Müssen wir gar nichts für tun. Das Resultat dieses Ablaufs ist die unmittelbare Befreiung von den unangenehmen Gefühlen. Natürlich weiß ein intelligenterer Teil von uns, dass das keine gute Strategie ist. Und vielleicht erwägen wir noch kurz, den Brief doch zu öffnen. Aber dann steigt sofort Angst davor auf, was da drin steht. Was das schlimmstenfalls bedeuten könnte, was uns droht oder was wir tun müssen. Und dieses Risiko geht unser inneres System nicht ein. Die Angst überlagert den gesunden Menschenverstand und auch den Willen. Ein Teil von uns wählt Vertrautheit anstelle von Unwägbarkeit. Die Ergebnisse unseres unheilsamen Verhaltens sind uns durchaus vertraut. Sie mögen leidvoll sein, aber sie sind bekannt und vertraut und das schafft uns die Illusion von Kontrolle. Jede Form von Veränderung bedeutet für unser inneres System die Gefahr eines Kontrollverlustes. Aber diese scheinbare Kontrolle über die Situation ist eben nur eine Illusion, weil sie einem unbewussten automatischen Reflex entspringt. Echte Kontrolle hingegen erlangen wir, wenn wir diesem Reflex widerstehen und stattdessen selbstbestimmt und situationsangemessen handeln. Nur wenn wir die Dinge bewusst in die Hand nehmen, können wir beeinflussen, was als nächstes geschieht. Also nochmal zusammengefasst. Unser Geist hat die Tendenz, aus dem Bedürfnis nach Gewohnheit, Vorhersehbarkeit und Sicherheit heraus am Vertrauten festzuhalten, selbst wenn es leidvoll ist. Im Depressionsgeschehen kann das dazu führen, dass ein Teil im Inneren sich Veränderungen widersetzt, auch wenn ein anderer Teil weiß, dass sie hilfreich wären und helfen könnten, die Depression zu überwinden. Die Gewohnheit kann zu einem weiteren unglücklichen Umstand führen, nämlich zu einer Identifikation mit der Depression. Ich habe Menschen kennengelernt, bei denen die Depression über die Zeit zum Teil ihrer Identität geworden ist. Selbstnarrativ nennt man das in der Psychologie. Das ist eine Identifikation mit der Erkrankung. Man hört das daran, wie Betroffene über die Depression reden. Sie sagen, ich bin depressiv, statt zu sagen, ich habe eine Depression. Also, ich bin das. Die Depression ist über die Zeit von einer Erkrankung zu einem Persönlichkeitsmerkmal geworden. Und das wiederum beeinflusst den Alltag und auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Ich kann mich noch gut an das Gespräch mit, nennen wir sie mal Petra, erinnern, der ich diese disidentifizierende Sichtweise angeboten habe, um ihre Identifikation mit der Depression behutsam nur ein wenig zu lockern und einen klitzekleinen Raum für Veränderung zu öffnen. Oh Mann, ich dachte, sie springt mir ins Gesicht. Petra hat ihre Depression so heftig und lautstark verteidigt, das hat mir glatt die Sprache verschlagen. Sie hätte das schon immer und ihre Mutter hätte es auch. Ihr Selbstnarrativ wurde also gleich noch um die Familienidentifikation erweitert, womit wir dann bei der Frage wären, was sich da eigentlich vererbt? Dysfunktionale Gehirnfunktionen oder unheilsame Muster im Denken und Verhalten, die manchmal von Generation zu Generation weitergegeben werden. Aber das ist jetzt eine Pandora-Büchse, die ich hier nicht öffnen werde. Aus psychologischer Sicht ist Petras Reaktion absolut nachvollziehbar. Wenn ihre Identität als Depressive plötzlich wegfallen würde, dann wäre da erstmal eine riesige Leere. Wer bin ich denn ohne meine Depression, ohne meine Vertraute, die mich schon so lange begleitet und die mein Leben und mein Verhalten strukturiert? Heilung bedeutet eben nicht nur eine Befreiung von den leidvollen Symptomen, sie bedeutet auch eine Befreiung von den Geschichten, die wir uns bislang über uns selbst erzählt haben. Heilung bedeutet eben auch, ein authentisches Verständnis von der Person zu bekommen, die wir unter all den Schichten von Schmerz eigentlich sind. Das ist ein Prozess wie bei einem Einsiedlerkrebs. Die leben ja bekanntermaßen in Muscheln von anderen Meeresbewohnern. Und wenn sie wachsen, müssen sie sich irgendwann nach einem größeren Haus umsehen. Und bis sie das gefunden haben, sind sie nackt und schutzlos. Das macht deutlich, mit was für einem komplexen und vor allem sensiblen Vorgang wir es hier zu tun haben. Und dass man nicht einfach sagen kann, lass alles los, was dich in der Depression hält. So einfach ist es leider nicht. Also der zweite Grund, sich nicht von der Depression lösen zu können, ist die Identifikation mit der Erkrankung. Ein weiterer Grund wird in der Psychologie sekundärer Krankheitsgewinn genannt. Nettes Wort, sekundärer Krankheitsgewinn. Die Idee dahinter ist, dass eine diagnostizierte Erkrankung auch handfeste reale Vorteile mit sich bringt. Ich habe Betroffene gefragt, ob sie auch Vorteile in ihrer diagnostizierten Depression sehen. Und erstaunlicherweise haben alle freimütig bekannt, durchaus auch gute Seiten an der diagnostizierten Erkrankung zu sehen. Allem voran wurde der Aspekt der Schonung betont. Mann, darüber könnte ich ja stundenlang reden, ne? Also über die Überforderung der Menschen in der heutigen, schnelllebigen Zeit. Und über die Doppelbelastungen von Familien, in denen keiner der Elternteile zu Hause bleiben kann, um sich gut um die Kinder zu kümmern, weil das Geld eines Verdieners heute meistens nicht mehr zum Leben reicht. Ich denke auch an die Menschen, die nicht mehr jung sind, aber noch voll im Berufsleben stehen und sich parallel dazu um ihre pflegebedürftigen Eltern kümmern. Und ich denke voller Mitgefühl auch an die komplexen psychischen Belastungen von jungen Menschen durch unseren modernen Lifestyle. Fakt ist, wir sind unser ganzes Leben lang gefordert und oft extrem. Wir kommen kaum zur Ruhe, wir müssen ständig funktionieren, wir haben keine echten Auszeiten, um zu uns zu kommen. Es sei denn, man bucht mal ein Achtsamkeitsretreat im Schweigen bei Doris. Aber Spaß beiseite. Unter diesen Belastungen ist es doch nicht verwunderlich, wenn das Fell dünn wird und wenn man sich danach sehnt, mal eine Zeit lang sowas wie Welpenschutz zu haben. Das gilt für alle, die, also auch für diejenigen, die gewöhnlich wirken wie omnipotente Weltenzertrümmerer. Das Bedürfnis, mal nicht wie ein Bioroboter zu funktionieren, das ist völlig legitim. Dass einem Verantwortung und Dinge mal abgenommen werden, dass man mal die Möglichkeit hat, wieder zu sich zu finden, im Taumel dieser ganzen Herausforderungen. Wenn ich eine medizinische Diagnose für meinen Zustand habe, dann darf es mir sogar schlecht gehen. Ich darf Nein sagen. Ich darf mich ausruhen. Ich darf Zuwendung erfahren und man wird weniger Erwartungen an mich stellen. Wer immer nur funktioniert hat und nur wenig Unterstützung hatte, für den kann solch eine Situation wie ein Stück gerettetes Leben sein. Ich kenne das von mir selbst. Ich habe alleine 3 Kinder großgezogen und parallel dazu ein Unternehmen aufgebaut und lange geleitet. Da gab es auch mal Zeiten, wo ich eingeknickt bin und mir gewünscht habe, mal für eine Zeit vor allen Verantwortungen zu fliehen, einmal befreit zu sein, mich mal nicht kümmern zu müssen, auch mal ich selbst sein zu dürfen, meine eigenen Gedanken zu denken und meine eigenen Gefühle fühlen zu können. Ich kenne diese Sehnsucht nach einem schützenden Kokon also durchaus. Und deshalb kann ich den starken Sog dieses Zusatznutzens einer Depression sehr gut nachvollziehen. Er hat sicherlich seine Berechtigung und ich kann verstehen, warum er so schwer aufzugeben ist. Nur dorthin zu flüchten ist nicht die Lösung. Eine Umstrukturierung, eine Sanierung des Lebens könnte bei vielen Betroffenen bereits eine enorme Entlastung bringen. Aber damit sind wir schon wieder am Ausgangspunkt. Wenn die Fähigkeit für Öffnung und Veränderung nicht gegeben ist, dann bleibt alles beim Alten. Und nicht nur das. Die Situation stagniert ja nicht. Meistens wird über die Zeit sogar alles noch schlimmer. Dicht damit verbunden ist ein weiterer Aspekt. Wenn ich nämlich aus der Schonung raustrete, wieder handlungsfähig bin und Verantwortung übernehme, dann bin ich sofort wieder konfrontiert mit Ansprüchen und das kann sich völlig überfordernd anfühlen. Ich habe solch eine Situation selbst mal erlebt. Das war wirklich nicht schön. Ich habe mich gefühlt, als würde ich mit 100 Sachen gegen eine Mauer fahren. Das heißt, die neue Freiheit konfrontiert bretthart wieder mit allen Verpflichtungen. Was für ein Wunder, wenn da Ängste auftauchen, die dafür sorgen, wieder in die geschützte Komfortzone zurückzuweichen. Man steht mit seiner Psyche noch auf so dünnem Eis und schon prasselt ohne Rücksicht auf Verluste alles wieder auf einen ein. Ja, auch solch eine Situation kann dazu führen, an der Depression festzuhalten. Wir sehen hier wieder einen inneren Mechanismus, der Sinn macht. Denn dieses ängstliche Verhalten ist ein Selbstschutz. Nur wenn solch ein Selbstschutz zum Lebenskonzept wird, dann zahlen wir einen hohen Preis, nämlich den Preis von Lebendigkeit und Lebensfreude. Der Schlüssel liegt eher darin, die eigenen Bedürfnisse als echt und legitim anzuerkennen und zu verstehen, dass sie auch erfüllt werden dürfen, ohne dass es uns dazu schlecht gehen muss. So, der letzte Punkt, der mir in Gesprächen mit von Depressionen betroffenen Menschen oft auffällt, ist das, was in der Psychologie als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet wird. Erlernte Hilflosigkeit. Das ist ein Zustand, in dem ein Mensch die Überzeugung entwickelt hat, einer Situation ausgeliefert zu sein, selbst dann, wenn er eigentlich objektiv Einfluss darauf nehmen könnte. Wie sowas entsteht? Naja, zum einen durch Vorbilder. Kinder lernen die innere Haltung von Hilflosigkeit oft von ihren Eltern. Ein weiterer Grund sind wiederholte Erfahrungen von Kontrollverlust und Scheitern. Dann schaltet das Gehirn in einen Energiesparmodus von brauchst du nicht machen, hat eh keinen Sinn. Die Folge solch einer Geisteshaltung sind Rückzug und Antriebslosigkeit und sie fördert eine depressive Grundstimmung. Achtsamkeit kann übrigens auch hier ein Schlüssel sein, denn sie öffnet den Raum zwischen Reiz und Reaktion, indem wir erkennen, ich habe eine Wahl, ich kann Einfluss nehmen, ich kann Dinge zum Besseren wenden. So fördert Achtsamkeitstraining Schritt für Schritt das Vertrauen in das eigene wirksame Handeln. Aber bevor ich zur Achtsamkeitspraxis komme, lass mich das bisher Gesagte nochmal zusammenfassen. In der Funktionsweise unserer Psyche sind einige Hürden angelegt, die es geradezu fördern, im Zustand der Depression zu verharren. Ich habe die vier Hauptaspekte angesprochen: Gewohnheit und Kontrollbedürfnis, die Identifikation mit der Depression, den sekundären Krankheitsgewinn und die erlernte Hilflosigkeit. Man sollte diese Hürden nicht unterschätzen, denn nach meiner Erfahrung verhindern sie bei vielen Menschen mit Depressionen, mutige und konsequente Schritte in Richtung Veränderung zu gehen. Wir kommen zum letzten Teil dieser Podcast-Folge, über den ich länger nachgedacht habe als über die anderen. Denn die Antwort auf die Frage, wie kann ich wirkungsvoll dabei unterstützen, eine mögliche Anhaftung an Depressionen zu lockern oder sie bestenfalls sogar zu überwinden, die ist gar nicht so einfach. Ich habe vorhin von dem Symbol gesprochen, dem Feind ein Gesicht zu geben. Das heißt, du verstehst nun, was in der Psyche vor sich geht. Ich halte fest, weil ein Teil von mir Angst hat. Das zu verstehen ist wichtig, weil es Orientierung schafft und es bewahrt dich auch vor Selbstvorwürfen. Doch die Angst selbst, das Erschrecken vor Veränderung, das Gefühl, den Boden zu verlieren, das ist ein körperliches Phänomen. Und um das zu beeinflussen, braucht es vor allem Erfahrungen. Die bisherige Erfahrung deines Geistes ist, die Depression ist sicher, weil sie vertraut und vorhersagbar ist. Um sich davon zu lösen, braucht das System neue Erfahrungen, nämlich Erfahrungen von Sicherheit im Unbekannten. Und das passiert nicht durch Denken, sondern durch verkörperte Praxis, Achtsamkeitspraxis. Und hier ist mal eine kleine Achtsamkeitsübung für dich. Sobald du Schritte unternimmst, die Depression positiv zu beeinflussen und du spürst Unbehagen aufkommen, nimm dieses Unbehagen als Anker. Mach also das Unbehagen selbst zu deinem Verbündeten. Erlaube den Gefühlen da zu sein und beobachte sie interessiert. Und während du das tust, sei dir bewusst, dass es unangenehm ist, bedeutet nicht, dass du in Gefahr bist. Es ist einfach nur die Wahrnehmung von unangenehm, nicht mehr und nicht weniger. Dann halte einige Momente lang inne, atme und sei dir dieser beiden Sätze bewusst. Ich kann meine Aufmerksamkeit lenken, das heißt, ich habe Einfluss. Ich bin sicher, obwohl etwas Neues geschieht. Ich kann meine Aufmerksamkeit lenken, das heißt, ich habe Einfluss. Ich bin sicher, obwohl etwas Neues geschieht. Solche Mikroerfahrungen schaffen Vertrauen. Sie bilden die Brücke zur Veränderung. Eine weitere Möglichkeit ist, Achtsamkeit als Erfahrungsraum zu öffnen. Eine der heilsamsten Aspekte der Achtsamkeit ist ja, dass sie nichts erzwingt. Sie sagt nicht, löse dich von der Depression. Sie sagt, lass uns hinschauen, wie sie dich beschützt. Dadurch entsteht ein Beziehungsraum anstelle einer Mauer aus Widerstand. Einen Beziehungsraum, in dem du diese Angst erforschen kannst. In diesem Raum kann Angst sich regulieren, weil sie sich gesehen fühlt. Und sie verliert ihre Funktion, wenn sie sich verstanden und mitgetragen weiß. Mit anderen Worten, übe nicht das Loslassen, sondern Übe besser das freundliche Dasein mit dem, was festhält. Das ist achtsames Gewahrsein. Und du wirst sehen, achtsames Gewahrsein schafft innere Sicherheit für Öffnung. Der achtsame Aspekt dabei ist, wir kämpfen nicht gegen die Angst an, die im Zusammenhang mit dem Lösen der Identifikation mit der Depression entsteht. Und wir flüchten auch nicht davor, sondern wir gehen in Beziehung zu ihr. Es geht also nicht darum, die Angst zu überwinden, sondern sie zu integrieren. Dabei lernt das Nervensystem etwas Neues. Ich kann bei mir bleiben, auch wenn ich etwas Unangenehmes fühle. Ich kann bei mir bleiben, auch wenn ich etwas Unangenehmes fühle. Auf diese Weise wandelt Angst sich in Präsenz. Und Präsenz ist der Beginn von Freiheit. Also ich komprimiere das jetzt nochmal als Übung in 3 Schritten. Bemerken, erden, erlauben. Wenn du die Neigung zum Festhalten an der Depression bemerkst, dann registriere das und benenne es auch so. Und zwar ohne jegliches Urteil. Zum Beispiel einfach nur neutral als Festhalten. Dann erde dich. Spüre den Kontakt deiner Füße zum Boden. Richte deine Aufmerksamkeit nicht auf den gedanklich-emotionalen Alarm, sondern auf die körperliche Gegenwart. Ich spüre meine Füße am Boden. Sei vollständig im Körper anwesend. Und dann erlaube deiner Erfahrung im gegenwärtigen Moment so zu sein, wie sie ist. Diese Angst darf da sein. Ich muss sie nicht sofort ändern. Diese Angst darf da sein. Ich muss sie nicht sofort ändern. Das verschafft dir Kontrolle. Nicht durch das Abwehren der Gefühle, sondern dadurch, dass du den Gefühlen erlaubst, da zu sein und dass du dir erlaubst, nicht sofort etwas daran ändern zu müssen. Vielleicht gelingt es dir, mit der Angst zu atmen. Allerdings, und jetzt kommt ein Satz, der den Absolventen unserer Achtsamkeitstrainerausbildung bestens vertraut ist, nicht um die Angst wegzumachen, sondern weil sie da ist. Das sind die 3 Schritte. Bemerken, erden, erlauben. Wenn wir achtsam werden, dann beginnt etwas ganz Sanftes. Wir hören auf, uns mit der Depression zu verwechseln. Wir lernen, ihr zuzuhören, ohne alles glauben zu müssen, was sie uns erzählt. Wir spüren wieder, dass da ein Körper ist, ein Atem, ein gegenwärtiger Moment, der trägt. Und je sicherer wir uns in dieser Gegenwart fühlen, desto weniger brauchen wir die Depression als Schutz. Dann wird Veränderung nicht mehr bedrohlich. Dann wird sie natürlich. In meinem Programm Stärker als du glaubst, lernst du genau das Schritt für Schritt. Nicht um die Depression wegzumachen, sondern um dich selbst wiederzufinden, jenseits der Depression. Wenn du dir echte Veränderung wünschst und du nicht länger von der Depression kontrolliert werden möchtest, dann lade ich dich in mein Programm Stärker als du glaubst ein. Es ist achtsamkeitsbasiert, verbindet Neurowissenschaft, buddhistische Psychologie und moderne Verhaltenstherapie. Und es hilft dir in kleinen, realistischen Schritten wieder Vertrauen in dich und ins Leben zu finden. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Deine Doris. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, deine Doris.